Herzlich willkommen zu Kontrafunk aktuell. Am Mikrofon für Sie Andreas Peter. Wir befragen heute den Politikchef der Plattform NIOS, Ralf Schuler, zum Rücktritt des Vorsitzenden der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Jens Spahn. Der Journalist Norbert Hering erklärt uns, wer sich hinter dem D-Team verstecken könnte, das mit fragwürdigsten Quellenlagen im Internet über russische Propaganda aufklären will. Kontrafunk-Kollege Colin McMahon analysiert für und mit uns die jüngsten Reden von US-Präsident Donald Trump und seinem Außenminister Marco Rubio. Und Stefan Milius kommentiert ein aktuelles Urteil des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte zum Recht auf vegane Ernährung in Schweizer Gefängnissen. Sie hören Kontrafunk aktuell. Der Vorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Jens Spahn hatte bislang eigentlich ein sogenanntes Teflon-Image, also dass selbst unglaublichste Skandale scheinbar wirkungslos an ihm abperlten. Doch dieses Mal gab es dann den oft zitierten Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, obwohl sich Spahn in der jüngsten Vergangenheit laut und vernehmlich gegen das Prinzip der Leihmutterschaft ausgesprochen hatte, machte er vor wenigen Tagen publik, dass er und sein Mann sich einer Leihmutter in den USA bedienten, um Vater eines Sohnes zu werden. Die Empörung war und ist gewaltig, so gewaltig, dass es dieses Mal Jens Spahn die Füße wegriss. Er musste seinen Rücktritt einreichen, um einer demütigenden Absetzung durch die Unionsführung zuvorzukommen. Hat Jens Spahn zu hoch gepokert? Wir wollen dies und anderes mit dem Politikchef der Plattform NIOS, Ralf Schuler, erörtern. Herzlich willkommen, Herr Schuler.
Schönen guten Tag aus Berlin.
Herr Schuler, ein gerüttelt Maß an Dreistigkeit, will ich mal sagen, wurde Jens Spahn ja schon lange nachgesagt. Aber nicht nur ich frage mich, ob er tatsächlich gedacht hat, er kommt auch dieses Mal damit durch. Wie beurteilen Sie das?
Also einmal muss man sagen, Jens Spahn gehört unter dem Gesichtspunkt der Durchsetzungsfähigkeit und der machtpolitischen Kaltschnäuzigkeit zweifellos zu den großen Talenten der Union. Sehr viele gibt es davon interessanterweise gar nicht mehr, weil man sich eigentlich gar nicht vor Augen führt, dass auch Machtinstinkt eine notwendige Zutat ist. Und bei der Union gibt es sehr viele Leute, die darauf warten, dass sie von oben irgendwie berücksichtigt werden beim Erwerb von Ämtern. Und Jens Spahn gehört definitiv zu denen, die da sehr aktiv selbst Hand anlegen, dass er Gesundheitsminister geworden ist. Beispielsweise hat er tatsächlich Angela Merkel abgepresst, indem er intern gedroht hat, gegen den damaligen Unionsfraktionschef Kauder anzutreten in einer Kampfkandidatur. Und da Merkel solche Geschichten nicht schätzt, wo sie dann mit einer Blessur rausgeht, sie hätte schon den Kauder durchgekriegt, aber mit weniger Stimmen. Kurz hat sie ihm ein Amt gegeben, eins, was nicht besonders reizvoll ist. Und so ist er dann ins Ministeramt gekommen. Und in dieser Durchsetzungsfähigkeit ist Jens Spahn auch geblieben. Man kann nur spekulieren, warum er eigentlich Fraktionschef geworden ist. Merz und Spahn mögen sich nicht so ganz doll. Wir erinnern uns, beim Kampf um den CDU-Vorsitz ist Jens Spahn auch angetreten, mehrfach gegen Friedrich Merz. Und insofern lag es nicht unbedingt nah. Es sei denn, Merz hat sich an einen alten Machtmove von Angela Merkel erinnert, die Volker Kauder ja zum Fraktionschef gemacht hat, der, als Merkel das erste Mal ihre Kanzlerkandidatur zurückgezogen hat zugunsten von Edmund Stoiber, schon lange, lange her, 2002, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, damals war Kauder derjenige, der Angela Merkel die Botschaft von den damals noch mächtigen Landesfürsten, konservativen Landesfürsten der Union überbrachte. Liebe Angela, du hast kein Vertrauen bei uns, zieh zurück, sonst wird das blutig. Hat sie dann auch sehr schnell erkannt, dass sie da nicht gewinnen konnte. Und diesen Kauder hat sie dann später zum Fraktionschef gemacht und der hat ihr treu gedient über, glaube ich, 13 Jahre am Ende. Und vielleicht hat Merz gedacht, er könne jemanden wie Spahn mit so einem Posten auch einbinden. Man ist ja zur Loyalität gezwungen. Interessant ist natürlich, dass die Parteichefs, Markus Söder, CSU und Friedrich Merz, CDU, den Fraktionschef vorschlagen. Sie können ihn aber nicht absetzen. Also, und da sind wir eigentlich beim eigentlichen Kern des Konflikts. Jens Spahn, nach allem, was ich gehört habe und mit den Leuten aus seinem Umfeld und auch mit anderen in der Fraktion, mit denen ich gesprochen habe, hat tatsächlich gedacht, dass er damit durchkommt. So ein Kind hat ja, wie wir womöglich wissen, einen gewissen Vorlauf. Nicht nur 9 Monate in dem Fall, weil Leihmutterschaft anzubahnen auch sehr komplizierte, langwierige vertragliche Vorabsprachen inklusive beträchtlicher Geldüberweisungen voraussetzt. Jedenfalls hat er tatsächlich es ja minutiös getimt, dass jetzt das Kind direkt nach Beginn der parlamentarischen Sommerpause auf die Welt kommt. Er kann und da sind wir beim Formalen, nur durch die Fraktion abgewählt werden. Friedrich Merz kann ihm zwar sagen, du hast nicht mein Vertrauen, aber da könnte er sich drüber hinwegsetzen. In dem Falle geht es eben nicht, wenn Merz alle Landesfürsten hinter sich weiß und alle Jens Spahn sagen, du, es ist vorbei, dann sollte man da nicht gucken. Aber Jens Spahn hatte tatsächlich geplant, über die Sommerpause hinweg das Ganze sacken zu lassen. Aufschlag, erster Aufschlag, Bildzeitung und dann vielleicht noch hier und da mal irgendwas Sympathisches. Babys sind ja immer sympathisch. Und nach der Sommerpause wäre die erste Sitzungswoche bereits nach den Wahlen in Sachsen-Anhalt. Da hätte die Union mutmaßlich anderes im Kopf, als sich nun mit der Familie von Spahn zu beschäftigen. Also das hätte ganz gut auch klappen können. Wir haben es vor einigen Wochen gesehen, als der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Hendrik Streeck, manche erinnern sich noch, war einer der kritischen Corona-Professoren, als der die gleiche Geschichte auch in Amerika durchgezogen hat, gab es keinen öffentlichen Aufschrei. Kann man mutmaßen, dass der vielleicht nicht hoch genug gewesen ist. Ich habe damals versucht, intern anzufragen, ob es nicht wünschenswert wäre, wenn sich wenigstens Regierungsmitglieder an die Rechtspraxis in Deutschland hielten, und bin rüde abgebügelt worden, weil man das natürlich einerseits politisch inopportun fand, andererseits latent homophob oder ähnliches. Es ist einfach Rechtslage, dass es in Deutschland verboten ist, und ins Ausland zu fahren, sich dann einer Technik zu bedienen, die hier aus gutem Grund verboten ist, erschien mir nicht logisch. Damals konnte man das problemlos, wie ich am eigenen Leib erfahren habe, austreten. Das ging jetzt nicht mehr, weil einfach die Lässigkeit, mit der Jens Spahn unterwegs ist, und die Tatsache, dass er sehr, sehr wenig Freunde hat. Also die Machttaktik, die ich vorhin beschrieben habe, führt natürlich dazu, dass mit zunehmender Zeit man immer weniger Freunde hat. Die hat halt dazu geführt, dass er keinen Rückhalt hatte, und dann musste er wohl einsehen, dass es vorbei ist.
Ist mit Jens Spahn auch sein Netzwerk innerhalb der CDU/CSU zum Abschluss freigegeben?
Das ist eine andere Frage. Das Interessante ist, dass das Netzwerk bei ihm sehr stark funktional ist. Also es sind Leute, die von ihm entweder abhängen, die sich Erfolge versprechen, die im Verein mit ihm bestimmte Karriereziele erreichen können. Er ist in der Tat in der Fraktion erstaunlich unbeliebt. Also jeder, der mal ein persönliches Gespräch mit ihm hatte, aus verschiedensten Gründen, erzählt dir heute, dass das kein angenehmes Gefühl gewesen sei. In seinem eigenen Landesverband Nordrhein-Westfalen ist er nicht sonderlich beliebt. Und in der Partei insgesamt sind seine Alleingänge auch so gewesen, dass er da wenig Leute hat, die jetzt aus wirklich tiefer Zuneigung oder politischer Übereinstimmung mit ihm verbandelt sind. Man hört eigentlich allseits jetzt nach dem Rücktritt Erleichterung, und bevor der Rücktrittsbrief kam, kriegte man eigentlich aus allen Ecken der Partei also wirklich nur noch blanken Hass, weil ihnen das alles um den Zeiger ging. Also ich bin gespannt, was da vom Netzwerk übrig bleibt. Ich habe da auch da bei den Leuten, mit denen er ständig Umgang pflegt, sehr realistische Einschätzungen gestern gehört. Er verarscht und benutzt eben jeden, den er kriegt. Und das sehen eben auch die Leute, die mit ihm häufig zusammen sind. Ich kenne ihn auch sehr, sehr lange, aus der Zeit noch, als Philipp Missfelder junger Unionschef war. Und Spahn hatte damals als sehr junger Abgeordneter so eine Strategie, dass er nicht Angriffspakte mit anderen Menschen in der Partei geschlossen hat. Unter anderem mit Missfelder, übrigens auch dann später mit Carsten Linnemann. Und es hat immer eine Weile gedauert, bis die betreffenden Paktfreunde mitkriegten, dass das eigentlich nur Jens Spahn nutzte. Also das war ein ganz eigentümlicher Effekt. Und das führt eben dazu, dass du an einer bestimmten Stelle dann keinen Rückhalt mehr hast.
Ist Jens Spahn mal wieder ein Beispiel dafür, dass die große Politik Menschen anzieht mit einem Charakter, mit einem Naturell, das wie in seinem Fall einen toxischen Hang zur Macht hat?
Tja, ich glaube, das ist geradezu Einstellungsvoraussetzung. Also zumindest für Leute, die ins höhere Segment aufsteigen wollen. Als normaler Bundestagsabgeordneter kannst du sehr gut mit seriöser und ehrlicher Arbeit, wenn du dich da richtig reinhängst, kannst du da wirklich deinen Tag bestreiten. Es ist eigentlich sogar angeraten, erstmal mit einer gewissen Demut ins Amt zu gehen. Du kriegst eine Menge Geld, du hast aber eben auch einen ganzen Wahlkreis, den du vertrittst, und du hast Leute, die darauf setzen, dass du in ihrem Sinne wirkst. Also da gibt es schon Leute, die mit sehr viel Verantwortungsgefühl unterwegs sind und erst dann daran denken, wie sie sich selbst absichern. Wenn du in die höheren Etagen aufsteigen willst, dann brauchst du diesen Zug zur Macht, der eben auch immer damit verbunden ist, dass du dir überlegst, wer ist dir nützlich, wer ist dir nicht nützlich, wen musst du wie umgehen, aus dem Feld räumen, wie muss man sich ins rechte Licht setzen. Das ist eigentlich ein sozialer Darwinismus gewissermaßen innerhalb der Politik. Und das ist genau das Problem, was wir im Augenblick in der etablierten Politik haben, übrigens nicht nur in der Union. Es gibt inzwischen, wenn man sich Nachwuchspolitiker anguckt, nehmen wir Ricarda Lang, nehmen wir Kevin Kühnert, es gibt mehr und mehr hauptberufliche Politiker, deren Kernkompetenz eigentlich darin besteht, genau dieses Amalgam aus Machttaktik und inneren Beziehungsgeflechten brillant zu beherrschen. Deshalb steigen sie bis in hohe Ämter auf. Das Problem ist, das hat mit dem wahren Leben eigentlich nichts zu tun. Und das vermittelt sich auch oftmals im Land und bei den einfachen Wählern, dass da jemand zwar sehr, sehr gekonnt die Stimmung in der eigenen Partei aufgreift, der weiß, wann ist ein Wahlkreis frei, wen muss ich hinter mich bringen, damit ich diesen Wahlkreis bekomme, was muss ich eigentlich auf einem Parteitag sagen, wie muss ich mich künstlich am Pult erregen bei bestimmten Themen. Bei der Union wäre das beispielsweise eben Familie. Weil auf Unionsparteitagen kommt es immer gut an, wenn man sagt, ich bin Mutter von 3 Kindern. Damit hat man den ersten Applaus sicher, obwohl man noch gar kein politisches Statement abgegeben hat. Bei anderen, SPD beispielsweise, muss man Ungerechtigkeiten anprangern oder aber auf Reichen rumhacken und ähnliches. Das nützt dir aber beim Wähler draußen nichts, der seine praktischen Probleme gelöst bekommen will. Und da sehen wir tatsächlich seit einigen Jahren eine nachwachsende Politikerschicht, die ihre Kernkompetenz im internen Aufstieg in den Parteien erworben hat und weniger in der Nähe zum Volk und zur Basis. Man kann im Bundestag, wenn man sich mit Leuten unterhält, sprichst du mit Gitta Connemann, die hat Schuhverkäuferin gelernt, es ist ein komplett anderes Gespräch als mit einem hauptamtlichen Apparatschick. Und Jens Spahn, muss man sagen, mit 22 in den Bundestag eingezogen nach der Banklehre, ist eigentlich so jemand, der das wirklich brillant beherrscht, sich innerhalb der Partei zu bewegen. Aber auch eben konservative Töne anzuschlagen. Nur er hat eben dieses konservative Image so lange gepflegt und bedient, wie es ihm nützlich war und sich dann eben jetzt in einem entscheidenden Punkt über die Übereinkünfte in der eigenen Partei, gerade auch in der katholischen Kirche, hinweggesetzt, die er sonst immer vor sich hergetragen hat.
Wie sehr ist Bundeskanzler Friedrich Merz durch diesen Skandal beschädigt?
Merz ist im Prinzip eine der tragenden Säulen weggebrochen. Man kann ja jetzt über die charakterliche Eignung oder über die machttaktischen Ränkespiele von Jens Spahn denken, was man will. Er hat es nach anfänglichen Stolperern, wo eben beispielsweise die Richterwahl von Frau Brosius-Gersdorf entglitten ist, machtpolitisch gesehen, hätte er das durchsetzen müssen. Inhaltlich halte ich es für richtig, dass es nicht geworden ist, aber das ist meine private Bewertung. Er hat inzwischen die Fraktion soweit im Griff, auch wenn er nicht geliebt wird, dass Merz sich auf ihn verlassen konnte. Spahn ist, glaube ich, mit 86% jetzt im Mai wiedergewählt worden an die Spitze der Unionsfraktion. Er wäre jetzt für den Rest der Legislaturperiode safe gewesen. Da stehen keine anderen Wahlen mehr an. Und das ist ihm jetzt weggebrochen. Wenn man eine Chance drin sehen will, dann bietet der Abgang von Spahn eine Chance, ein großflächigeres Revirement ins Werk zu setzen, also beispielsweise eine Kabinettsumbildung, um da Leute rauszuziehen, an die Spitze der Fraktion zu setzen oder aber Kanzleramtsminister auszutauschen. Das Problem wird dadurch aber nicht kleiner. Merz ist ja selbst eher ein schwacher Kanzler. Er kann im Prinzip nur durchsetzen, was die SPD ihm gestattet. Und dass ihm jetzt eine der Säulen wegbricht, ist einfach eine Schwächung und das wird auch in der Außenwirkung, also dass dort eine etablierte Politikerkaste unterwegs ist, die sich in ihrem privaten Leben einen feuchten Kehricht schert um die Regeln, die man sich selbst gegeben hat, die man dem restlichen Land gegeben hat. Das wird sozusagen auf eine diffuse Art und Weise schon den Frust der Menschen draußen weiter befeuern und den Ruf der Union beschädigen. Merzens Kalkül war, wir müssen auf Teufel komm raus irgendeine Reform vor der Sommerpause zu Ende kriegen. Das haben sie mit Ach und Krach und unter Einsatz von noch mal einer halben Milliarde für die Krankenkassen mit der Gesundheitsreform geschafft. Und die Idee dahinter, die strategische Idee war, dann ist aber Ruhe über den Sommer. Wir haben die Reform durch, die loben wir selbst ausführlich und schaffen damit einen Sommer des Wohlgefallens, wo sich die Umfragewerte erholen können und wir dann in den Herbst mit den Wahlen starten und hoffentlich keine allzu heftigen Blessuren abgeben. Diese Strategie ist komplett in sich zusammengebrochen, weil die Menschen eben auf nichts sensibler reagieren als auf politische Bigotterie. Und man sieht es auch in den Umfragen, die ja wie zementiert sind. Der Abstand zwischen Union und AfD ist nach wie vor, ich glaube, 9 Prozentpunkte. Da tut sich bis jetzt noch gar nichts. Und das lässt sich aus meiner Sicht auch in den verbleibenden Wochen bis zum September nicht mehr drehen. Sie haben ja nichts in der Hand. Und Sie können auch bei einem ruhenden Politikbetrieb allenfalls mit irgendwelchen Vorschlägen in die Öffentlichkeit treten, wo Sie den Leuten irgendeine nette Vision vor die Nase halten, um sie zu locken oder um milde zu stimmen oder ähnliches. Die SPD macht das gerade mit Erbschafts- und Vermögenssteuer. Das nimmt ja aber in der Sommerpause auch keiner ab, weil da gar keine Machtoption dahinter ist. Also ich sehe nicht, dass Merz das jetzt kurzfristig drehen kann, und das ist einfach das Desaster. Also der Herbst wird nochmal ein schweres Tauziehen sein, weil so viele Projekte ja nur verschoben sind und noch längst nicht entschieden. Und insofern ist das für Merz ein ziemlicher Scherbenhaufen, vor dem er da steht.
Der bisherige Vorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Jens Spahn, ist zurückgetreten. Ihm wurde Doppelmoral vorgeworfen im Zusammenhang mit einer Leihmutterschaft in den USA. Spahn hatte sich bislang immer vehement gegen Leihmutterschaft ausgesprochen. Über die Auswirkungen des Skandals sprachen wir mit Ralf Schuler, Politikchef der Plattform NEOS. Herzlichen Dank, Herr Schuler.
Sehr gern.
Sie hören Kontrafunk aktuell. Zu den wichtigsten Waffen in einem modernen Krieg gehört die Propaganda. Sie soll sicherstellen, dass sich möglichst nur die eigene Narrative in den Köpfen der Menschen festsetzen und der jeweilige Gegner dämonisiert und als Verlierer dargestellt wird. Propaganda soll aber auch Kriegsgründe und Kriegsverbrechen verschleiern. Das führt dazu, dass Behauptungen selten mit verifizierbaren Quellen unterlegt werden. Besonders hervortun sich bei diesem Treiben reichweitenstarke Medien wie der Spiegel oder die Plattform T-Online. Der Journalist Norbert Hering hat in dieser Sache recherchiert. Mit ihm sind wir jetzt verbunden und wollen das erörtern. Herzlich willkommen, Herr Hering.
Guten Tag.
Herr Hering, Ihnen ist aufgefallen, dass Medien wie der Spiegel oder die FAZ eine regelrechte Kampagne gegen die Parteien AfD und das BSW fahren. Mit der Behauptung, die beiden Parteien würden durch russische Internetnetzwerke unterstützt. Was lässt Sie vermuten, dass es sich um eine Kampagne handelt?
Ich bin aufmerksam geworden durch eine Kolumne von Christian Stöker auf Spiegel Online, in der sehr dezidiert gesagt wurde, wer AfD und BSW wählt, stimmt für Wladimir Putin. Das im Vorspann, im Ausgang war es dann nochmal deutlicher, wer im Herbst wählen darf, dem soll klar sein, dass er für Putin stimmt, wenn er BSW oder AfD wählt. Und dann habe ich geguckt, was die Quelle ist. Man muss ziemlich lang lesen, bis irgendwann hinten steht ein D-Team, also ein Team, das sich D-Team nennt. Das sei ein paar von Freizeitforschern aus den USA, die hätten ihm die Daten zu dieser russischen Kampagne für diese beiden Parteien zugänglich gemacht. Und dann habe ich gesucht, was dieses D-Team ist, und nichts darüber gefunden, abseits von Spiegel und T-Online. T-Online hatte einen ähnlichen Beitrag schon auf dieser Basis. In dem älteren Beitrag von Spiegel Online habe ich dann nochmal eine andere Beschreibung von diesem D-Team gefunden. Im neuen war es ein Kollektiv von Freizeitforschern, in dem älteren war es ein Paar aus den USA. das nicht nur Stoecker, sondern seinen Kooperationspartnern das zur Verfügung gestellt hat. Und die Kooperationspartner heißen Notorious und sind ein Projekt, wo unter anderem das Institute for Strategic Dialogue mit beteiligt ist. Mit dem habe ich mich im Zuge meines Buches zum Wahrheitskomplex näher beschäftigt. Das ist eine sehr wichtige Organisation zur Koordination von propagandistischen Dingen und auch des ganzen Wahrheitskomplexes der EU. Und da bin ich natürlich hellhörig geworden und bin eben zum Schluss gekommen, dieses D-Team ist etwas, was außerhalb einiger deutscher Medien praktisch nicht existiert, zumindest nicht in Erscheinung tritt, obwohl es aus den USA kommt. Und da habe ich noch festgestellt, es gab in den letzten Wochen auch noch ganz ähnliche Artikel in der FAZ und auch nochmal im Spiegel auf Basis einer ebenso obskuren Quelle, die hieß Antibot for Navalny. Da ist dann ganz klar, dass es einseitig und interessengeleitet ist. Das ist was Antirussisches, wo man aber auch nicht weiß, wer das ist, die angeblich auch russische Propagandakampagnen untersuchen und begleiten. Wird aber auch berichtet, als sei es über jeden Zweifel erhaben und auf jeden Fall korrekt. Insofern, da hatte ich dann den Eindruck, da ist eine Kampagne im Gange. Irgendjemand streut das und aus meiner Beschäftigung mit dem Wahrheitskomplex habe ich da eben auch Thesen entwickelt, wer das sein könnte.
Und was denken Sie, wer könnte das sein? Ich meine, es gibt ja inzwischen hinlänglich bekannte Propagandaeinrichtungen sowohl der EU als auch der NATO. Hat sich dieser Verdacht bestätigt bei Ihnen?
Wie gesagt, es drängt sich auf, der Verdacht. Es ist absolut nicht plausibel, dass irgendwelche obskuren Freizeitforschern, dass denen das überlassen wird, russische Propagandaaktivitäten zu untersuchen. Das ist ja ein Riesending, die hybride Kriegsführung. Da ist ja das Militär und die Geheimdienste zur Abwehr drin. Da ist klar, dass da nicht irgendwie ein Freizeitforscherpaar in den USA die deutschen Medien mit den Erkenntnissen beliefern muss, dass es klar, wo das herkommt, dass das eine Tarnorganisation ist. Und das hat der Atlantic Council, also praktisch der politische Arm der NATO, hat es in einer Broschüre schon 2020 ausdrücklich empfohlen, dass die US-Geheimdienste ihre richtigen oder auch erfundenen Informationen nicht direkt an die Nichtregierungsorganisationen oder die Medien geben sollten, weil die im Zweifel auch nicht wissen dürfen, wo es herkommt, sondern das über Organisationen wie das Stratcom Center of Excellence der NATO in Riga oder das Hybrid Center of Excellence der EU zusammen mit der NATO in Helsinki. Das sind quasi militärische Organisationen, dass sie das darüber streuen sollen. Und diese Organisationen rühmen sich auch eines riesigen Netzwerks von Journalisten, man bemerke, Journalisten, Wissenschaftlern und NGOs, die dort angeschlossen seien. Und die andere Organisation, das schließt sich nicht unbedingt aus, weil die arbeiten zusammen, ist eben besagtes Institute for Strategic Dialogue, das auch die Behördenvertreter zusammenbringt, die in Europa sich drum kümmern, wie der Kampf gegen sogenannte Desinformation organisiert werden soll. Also diese Koordination der Behördenvertreter wird ausgelagert an eine NGO, also dieses Institute for Strategic Dialogue, damit die das organisieren, was ja an sich schon eine sehr sonderbare Organisation ist. Das drängt sich ja auf, dass es da darum geht, zu verheimlichen, was tatsächlich gemacht wird, weil man eben nicht aufschreiben muss, was passiert und das nicht offenlegen, wenn das im Rahmen einer Nichtregierungsorganisation passiert. Und da Stoecker eben dieser Forschungskooperation Notorious angehört, dem auch das Institute for Strategic Dialogue angehört, drängt sich das auf. Also dieses Institut ist auch sehr intensiv damit befasst, das Internet auszuforschen, also genau das zu tun, was diesem D-Team unterstellt wird. Also das ist ganz sicher, dass das Institut für Strategic Dialogue nicht auf irgendwelche Freizeitforscher angewiesen ist, um zu erfahren, was die Russen so treiben.
Mal abgesehen von der Tatsache, dass ich häufig, wenn ich sowas lese, regelrecht beleidigt bin, dass man mir tatsächlich sowas anbietet, solche wirklich absurden Erklärungen. Aber mal unabhängig davon, haben EU und NATO nicht das legitime Recht, eigene Propagandainstitutionen zu unterhalten?
Ja, haben sie. Es ist nur ein bisschen bedenklich, dass Medienorganisationen wie der Spiegel oder FAZ, von T-Online erwartet man jetzt nicht allzu viel, aber Spiegel und FAZ, dass die sich praktisch ungebremst und völlig intransparent zum Sprachrohr der militärischen Propaganda machen, das würde man nicht wirklich erwarten. Und ich habe eben auch gesehen, bei der Rückverfolgung dessen, was die Quellen tatsächlich sind, dass das eben auch verschleiert wird. Also in der Stöcker-Kolumne im Spiegel, die ersten zwei Drittel wird in Ist-Form beschrieben, wie diese russische Propaganda angeblich funktioniert, diese Kampagne für die AfD und für BSW. Und irgendwann hinten kommt dann mal kurz, wo das her ist. Bis dahin haben viele schon aufgehört zu lesen und bei den anderen ist das als Fakten schon reingesickert. Es geht ja ganz anders rein, wenn man das im Indikativ, in Ist-Form so vermittelt die ganze Zeit, dann ist das so, als wenn man da von Anfang an schreiben würde, nach Informationen, die wir von Freizeitforschern in den USA haben, sei es so. So müsste man das ja eigentlich schreiben, aber das wird nicht gemacht, weil das natürlich nicht so gut funktioniert, weil dann jeder sagen würde, ja, hoppla, warum soll ich das jetzt glauben, was irgendwelche zwei Amerikaner, die in der Freizeit im Internet rumgucken, mir sagen oder dem Spiegel sagen und warum bringt der Spiegel das eigentlich so? Ne? Aber das wird eben ganz anders präsentiert.
In Bezug also auf die Kampagne gegen AfD und BSW kommt es also den Kampagnenmachern darauf an, maximalen Schaden anzurichten, weniger wirklich handfeste, belegbare Fakten vorzubringen, sondern zu versuchen, so viele Menschen wie möglich zu verunsichern und schlechte Nachrichten über das BSW und die AfD zu verbreiten, um die Wahlergebnisse so nachhaltig wie möglich zu beeinflussen. Ist das so?
Den Eindruck macht's. Ich muss dazu sagen, ich bin BSW-Mitglied, das sollte man wissen, aber darum geht's hier nicht. Ich beobachte das auch schon seit 2016. Das Muster ist immer das Gleiche. Bei strategischer Kommunikation, so heißt ja Propaganda heute schönfärberisch, da geht's ja immer darum, die Regierung des Gegners schlecht aussehen zu lassen. Und deswegen multiplizieren natürlich auch russische Medien alles, was an ernsthafter Kritik gegen die Regierung da ist. Ne? Und so Pseudo-Opposition interessiert sie nicht so, wie sie von den Grünen und der Linken kommt, ne? Aber richtige grundsätzliche Kritik, da wo es weh tut, das wird natürlich multipliziert. Andersrum genauso, wenn es um die russische Regierung geht, aber jetzt interessiert ja erst einmal das. Und wenn dann Oppositionsparteien da sind, die weh tun, was ja bei BSW und vor allem AfD der Fall ist, dann ist von vornherein klar, dass den Russen das in Kram passt und dass die das vervielfältigen. Das hat aber nichts damit zu tun, dass jetzt konkret diese Parteien russlandfreundlich sein müssten, sondern einfach, dass sie kritisch sind und dass das den Russen gefällt, also der russischen Regierung. Aber auf diese Weise lässt sich eben Kritik an der eigenen Regierung, insbesondere auch an der EU und an der NATO, als staatsfeindlich praktisch brandmarken, als Kooperation mit dem Feind und als Putin-Freundlichkeit. Und genau das wird hier eben gemacht.
Die Art und Weise, wie über AfD und BSW berichtet wird, aber auch über Russland an sich, über russische Politik, über den Ukraine-Krieg und so weiter. Wir lesen da ja die absurdesten oder die unter widersprüchlichsten Meldungen. Den einen Tag heißt es, die Russen brauchen die Mikrochips aus westlichen Waschmaschinen, um ihre Flugzeuge starten zu lassen. Dann heißt es wieder, die Russen würden übermorgen den Westen angreifen und so weiter. Sind solche Art von Meldungen, solche Art von Propaganda nicht eher ein Zeichen der Schwäche des Westens?
Propaganda würde ich jetzt nicht sagen. Das ist das Typische, wenn man Feindbild aufbauen will. Das, was so an Meinungs- und Informationsunterdrückung passiert, das würde ich als Zeichen der Schwäche betrachten. Weil das ist inzwischen schon so offen, dass es ja auch Umfragen zufolge wirklich die große Mehrheit der Bevölkerung auch sieht, dass Meinungsunterdrückung und Informationsunterdrückung stattfindet. Und wenn es schon mal so weit ist und es trotzdem immer noch weitergetrieben wird, dann kann man schon vermuten, dass da irgendwie Panik da ist. Normalerweise würde man sagen, das muss so laufen, dass mindestens die Mehrheit es gar nicht richtig merkt und denkt, das ist alles gerechtfertigt und in Ordnung, aber so ist es ja nicht mehr.
Mainstream-Medien wie Spiegel und T-Online fallen immer häufiger durch zweifelhafte Quellenangaben auf. Wir haben uns darüber mit dem Journalisten Norbert Hering unterhalten. Mehr zum Thema können Sie in Norbert Herings Buch Der Wahrheitskomplex nachlesen, das im Westend Verlag erschienen ist. Und dort übrigens ist auch wieder neu aufgelegt worden ein anderes berühmtes Buch, und zwar von Arthur Ponsonby, Lügen in Kriegszeiten, das als Standardwerk quasi schon gilt für moderne Propaganda. Vielen Dank, Herr Hering, für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Sie hören Kontrafunk aktuell. Wenn US-Präsidenten eine Rede an die Nation halten, dann stehen für gewöhnlich Analysten aller US-Medien in der ersten Reihe, um lang und breit auch noch das letzte Komma zu interpretieren. Der jüngsten Rede von US-Präsident Donald Trump wurde so viel Aufmerksamkeit nicht zuteil. Ganz im Gegenteil, Trumps Außenminister Marco Rubio stahl seinem Präsidenten die Show mit einer Ansprache im Rahmen einer Fachtagung gegen Linksextremismus, die hier und da schon das Attribut historisch angeheftet bekommt. Wir wollen uns beiden Reden widmen und dazu begrüße ich meinen Kontrafunk-Kollegen Colin McMahon. Hallo Colin.
Hallo Andreas.
Colin, bleiben wir mal bei der protokollarisch korrekten Reihenfolge und damit der Rede von Donald Trump. Kannst du in aller gebotenen Kürze etwas zum Inhalt der Trumpschen Rede sagen?
Ja, er hat vier Themen angesprochen. Das eine ist der Vorwurf, China habe die Wahl manipuliert 2020. China soll die Wählerdaten von 220 Millionen Bürgern gehackt haben und abgegriffen. Die kann man nutzen, um sich zu registrieren oder Schindluder zu treiben. Das betrifft 18 Bundesstaaten und sind wohl 45 Gigabyte Daten gewesen, die da gehackt wurden. Dann gibt es Anzeichen, dass die berühmten elektronischen Wahlmaschinen in Amerika tatsächlich manipulierbar sind. Das hat der Geheimdienst festgestellt. Ist auch dokumentiert auf der Seite vom Weißen Haus. Zum Beispiel gab es einen Fall in Venezuela 2021, wo nachweislich diese elektronischen Wahlmaschinen manipuliert wurden. Das hat er veröffentlicht. Dann gab es einen Fall im Bundesstaat Michigan, wo eine linke NGO GBI Strategies Menschen bezahlt hat, um Stimmen zu sammeln sozusagen, um Wähler zu registrieren. Und da gibt es Zeugenaussagen dem FBI gegenüber, dass den Menschen gesagt wurde, schreib einfach irgendwas drauf, erfind einen Namen. Und die Leute haben hunderte von Leuten registriert, die gar nicht existiert haben. Diese Ermittlungen wurden von der Biden-Regierung eingestellt und werden jetzt von der Trump-Regierung wieder aufgenommen. Und der vierte Punkt war, dass das Heimatschutzministerium festgestellt hat, dass 278.000 Nicht-Staatsbürger bei der letzten Wahl gewählt haben und jetzt die Bundesstaaten auffordern werden, diese Nicht-Staatsbürger von den Listen zu streichen.
Warst du auch überrascht, dass und wie weitschweifig er sich zu den bevorstehenden Midterm-Wahlen und befürchtete Einmischung und Fälschung durch China eingelassen hat? Welche Beweise hat er überhaupt vorgelegt?
Ja, das war sehr spannend. Wir stehen ja 4 Monate vor den Midterms und Trump versucht immer noch ein Gesetz durch den Kongress zu bringen, das so Minimumstandards wie Wähler-ID, also eine Ausweispflicht für alle Wähler, voraussetzen sollte. Das ist bei uns in Europa eigentlich unvorstellbar, dass jemand wählen geht, ohne sich ausweisen zu müssen. Aber in Amerika ist das ein Riesenthema. Es ist angeblich rassistisch, von schwarzen Leuten einen Ausweis erwarten zu wollen. Und deshalb schafft es dieses SAVE Act, dieses Gesetz zur Wahlsicherung, nicht so recht durch den Kongress. Und da will Trump, glaube ich, hier ein Zeichen setzen, um zu zeigen, dass es hier tatsächlich Anhaltspunkte für Probleme bei den amerikanischen Wahlen gibt.
Mhm. Gibt es Reaktionen auf seine Rede von seinen Beratern wie etwa Stephen Miller oder Scott Bessent?
Die waren ja bei dieser Marco Rubio-Konferenz beschäftigt, aber ich weiß, dass die Geheimdienstchefs John Ratcliffe und Kollegen eingebunden waren in diese Rede. Also alles, was Trump da gesagt hat, das ist genehmigt von den Diensten. Das hat auch Hand und Fuß. Die erstaunliche Reaktion war das völlige Totschweigen der Mainstream-Medien, die so tun, als wenn nichts passiert sei.
Das war also durchaus normal oder etwas Besonderes, dass die großen Senderketten gar nichts von der Rede übertrugen?
Ja, dieses Thema Wahlbetrug haben sie ja immer komplett ausgeblendet, schon seit dem 4. November 2020. Sie tun immer so, als wenn es keine Beweise gäbe. Und wenn man einen Berg von Beweisen präsentiert, so wie damals Bürgermeister und Trump-Anwalt Rudy Giuliani, der durch 5 Bundesstaaten getourt ist und stundenlange Anhörungen mit Zeugen und Beweisvorlagen abgehalten hat, dann wird einfach so getan, als wenn es gar nicht passiert sei. Und jetzt wieder, Trump hat sehr viele Beweise vorgelegt. Die sind alle online einsehbar auf der Webseite vom Weißen Haus. Zu 4 verschiedenen Themen, die er da anspricht, wenn es um Wahlsicherung geht. Und die Mainstream-Medien gehen alle raus und sagen einfach, er hat keine Beweise präsentiert. Dabei hat er wirklich sehr umfangreiche Beweise präsentiert.
Kommen wir mal zur Rede von Marco Rubio. Er hat sich klar fokussiert auf Linksextremismus, sowohl in den USA als auch darüber hinaus. Welche Relevanz hat eigentlich Linksextremismus in den USA?
Dank dieser Rede jetzt einen sehr hohen Stellenwert. Das war ja schon seit Trumps zweiter Amtszeit klar. Es gab ja mehrere Mordversuche auf ihn, 2 während dem Wahlkampf. Im September 2025 wurde der konservative Kommentator Charlie Kirk vor einer großen Studentenmenge erschossen. Immer wieder kommt es zu Anschlägen, tausende von Anschlägen bisher auf die Immigrationsbehörde ICE. Und dass solche Angriffe nicht stattfinden, das kann mittlerweile keiner behaupten.
Marco Rubio hat eine Veranstaltung für Deutschland angekündigt, die sich mit dem Linksextremismus beschäftigen soll. Er hat interessanterweise sich sehr ausführlich zu deutschen Phänomenen Linksextremismus geäußert, unter anderem zum großen Stromausfall Anfang des Jahres in Berlin, der ja einer terroristischen Vereinigung namens Vulkan zugeschrieben wird, von der man noch nicht so richtig weiß, wer da eigentlich hintersteckt. Kann man vermuten, dass sich die USA nun mit ihrem Apparat, mit ihrem Instrumentarium an der Fahndung nach dieser erstaunlich konspirativen Gruppe beteiligen?
Wahrscheinlich nicht direkt an der Fahndung nach der Vulkangruppe, aber dass so oft Bezug genommen wurde auf Deutschland, das ist sicher kein Zufall. Man weiß in Amerika natürlich, dass die Antifa aus Deutschland kommt, aus Berlin und Hamburg und solchen linken Hochburgen und von dort aus 2016 nach Amerika exportiert wurde, nach der Trump-Wahl. Und man will da sehr genau hinschauen. Schon zu Anfang seiner Rede hat Marco Rubio die Bader-Meinhof-Bande thematisiert, mehrmals erwähnt, bis hin zu dem Stromausfall der Vulkangruppe, den du angesprochen hast, und die explodierende linke Gewalt in Deutschland, die seit letztem Jahr mit 40% zugenommen hat. Also hier hat man wirklich ein Auge auf das, was in Deutschland stattfindet. Und ich habe dazu eine Anfrage an die deutsche Bundesregierung, an die verschiedenen betroffenen Ministerien geschickt, ans Justizministerium, Innenministerium und Außenministerium, mit Bitte um Antwort noch am Freitag, damit unsere Kontrafunk-Zuhörer wissen, was da los ist und was für eine Zusammenarbeit geplant ist. Leider konnte sich bisher noch keiner zu einer Antwort durchringen. Anscheinend ist das Innenministerium in Berlin zuständig und wenn die antworten, dann werde ich versuchen, das nachzureichen.
Interessanterweise hat der Bundeskanzler sich gegenüber Donald Trump verwahrt, sich in die Wahlen in Deutschland einzumischen. Wie ernst muss man sowas nehmen?
Naja, einen Kampf gegen linken Terror kann man nur als Wahleinmischung bezeichnen, wenn man selber bei seiner Wahl mit diesem linken Terror zusammenarbeitet. Also warum Friedrich Merz da sofort eine Verbindung zieht zwischen dem Kampf gegen linken Terrorismus und den deutschen Wahlen, ist also wahrscheinlich sein Geheimnis.
Was schätzt du, was diese geplante Fachkonferenz, Deutschland hat sie ja nicht abgelehnt, ganz im Gegenteil, man will sich daran beteiligen mit Experten. Was könnte diese Fachkonferenz bewirken?
Ich gehe davon aus, dass da auf der Staatssekretärebene und darunter im Innenministerium durchaus Interesse einer Zusammenarbeit ist. Wir wissen ja, dass wir ein Problem haben mit linkem Terror. Immer wieder gibt es Anschläge auf Eisenbahnanlagen. In den Nachrichten wird dann so berichtet, als wenn das aus heiterem Himmel gekommen wäre, oder es wird der linksextreme Hintergrund verschwiegen. Das eigentliche Problem hier ist die Kollaboration zwischen den Mainstream-Medien und diesem linken Terror. Alles wird heruntergespielt. Auch das hat Marco Rubio in seiner Rede angesprochen, dass es im Prinzip ein Schweigekartell gibt zwischen Wissenschaft, Medien, Politik und den linken Terroristen, um so zu tun, als wenn das alles gar nicht stattfindet. Und wenn das stattfindet, dann ist es was Gutes.
Die Geschichte hat uns gelehrt, dass vermeintlich linksextreme Anschläge, wie zum Beispiel das Zeller Loch, das der RAF zugeschrieben wurde, oder der Bombenanschlag auf den Bahnhof von Bologna, der den Roten Brigaden zugeschrieben wurde, letztlich sich als Geheimdienstoperationen herausgestellt haben. Sollten wir also nicht ein bisschen vorsichtiger sein, wenn wir jetzt so wieder zum Kampf gegen Linksextremismus aufrufen? Wie siehst du das?
Also sowas kann es sicher geben in allen Ausnahmefällen. Aber Marco Rubio hat eine ganze Litanei aufgezählt von den 70er Jahren, von den vielen Anschlägen, den 2500 Anschlägen der Weather Underground in Amerika und den Anschlägen der Bader-Meinhof-Gruppe, der RAF, mit 18 Toten und Hunderten Verletzten. Das ist etwas, was man nicht wegdiskutieren kann, auch wenn es einzelne Streitpunkte gibt. Und dass ein AfD-Politiker, der sich exponiert, sofort zur Zielscheibe der Antifa wird und mit gewaltsamen Übergriffen zu rechnen hat, das ist auch kein Geheimnis. Es gibt Politiker, Bundestagsabgeordnete in Berlin der AfD, die ständig zwei Polizisten vor der Tür haben müssen. Und das kann man nicht mit Verschwörungstheorien wegerklären.
Das State Department, also Marco Rubio, hat auch einen Fördertopf angekündigt. Der nennt sich Förderung zivilisatorischer Bindung, demokratischer Widerstandsfähigkeit und Rechtsstaatlichkeit in Europa. Der soll, glaube ich, am 12. August starten, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Weißt du, worum es sich da handelt?
Das ist sehr interessant. Das ist wohl ein Versuch, sowas wie ein rechtes NGO-Netzwerk aufzubauen. Es wurde ja stark kritisiert, dass so und so viele Millionen immer an linke NGOs in aller Welt gehen. Ob es jetzt der Kampf gegen Viktor Orban in Ungarn oder gegen die Peace in Polen war oder hier in Deutschland oder auch in anderen Ländern. Das ist eine relativ bescheidene Summe jetzt. Es sollen 4,5 Millionen Dollar angesetzt werden, um konservative NGOs zu stützen, die sich entweder der Meinungsfreiheit verschrieben haben oder der Migrationspolitik oder dem Erhalt der westlichen Kultur und der westlichen Werte. Das ist also ein sehr interessantes Angebot. Die Herausforderung ist, innerhalb von einem Monat ein sehr detailliertes Papier vorzulegen. Die Anforderungen sind sehr hoch. Da werden also fast businessartige Qualitätsstandards verlangt. Man muss also Rückmeldungsschleifen einbauen und garantieren, dass Metriken eingehalten werden, um den Erfolg zu messen. Das ist sehr anspruchsvoll und diejenigen Deutschen und Schweizer und Österreicher, die sich dafür interessieren, die werden im nächsten Monat sehr viel Hausaufgaben zu machen haben.
Eine Glaskugelfrage mal wieder zum Abschluss, Colin. Was denkst du, wie gut oder wie schlecht steht Donald Trump? Wie gut oder wie schlecht stehen die Republikaner vor den Midterms?
Traditionsgemäß verliert der Amtsinhaber immer in den Midterms. Donald Trump versucht jetzt, das Ruder rumzureißen. Er betont in seinen Reden immer wieder seinen wirtschaftlichen Erfolg, dass es den Leuten so viel besser gehe, seine Bankkonten, die er eingerichtet hat für Kinder und fallende Benzinpreise. Tatsächlich ist die Inflation zurückgegangen, auch im letzten Monat. Er hat tatsächlich hier Erfolge vorzuweisen. Das Ganze wird ein bisschen verwässert durch das Hin und Her im Iran-Krieg. Mal schauen, ob das sich irgendwann bis dahin lösen wird. Aber durch die neuen Grenzziehungen von Wahlbezirken, die zum Vorteil der Republikaner sich auswirken, und wenn er es schafft, bis Herbst eine wirtschaftliche Wende herbeizuführen, dann hat er gute Chancen, zumindest den Senat zu behalten und mit etwas Glück auch das Repräsentantenhaus.
Kritiker werfen Trump und Rubio vor, so ein bisschen vorzuarbeiten. Wo sollten die Midterms schlecht ausgehen für Trump, dass man ja ein Argument hat zu sagen, hier wurde eingegriffen, hier wurde manipuliert. Wie ernsthaft ist dieser Vorwurf?
Naja, das kann ja auch sein, dass tatsächlich manipuliert wurde. Also wir haben in Los Angeles diese Bürgermeisterwahl gesehen, wo der Überraschungskandidat, der Herausforderer Spencer Pratt mit einer ganz tollen Online-Kampagne es in 2 Monaten geschafft hat, zum ernsthaften Herausforderer der Bürgermeisterin Karen Bass zu werden und dann auch in Wahlen an zweiter Stelle lag. Und dann plötzlich hat man neue Stimmen gefunden, neue Tranchen, das kennen wir ja. Und es wurde ausgezählt und ausgezählt. Und Donald Trump hat jetzt kritisiert, dass die Wahl jetzt eben von kurzem erst beendet wurde. Also mehr als einen Monat lang hat man in Los Angeles ausgezählt, während ein Land wie Indien mit 1 Milliarde Einwohner seine Ergebnisse in einem Tag vermelden kann. Also warum das in Amerika nicht möglich ist, fragt sich jeder. Und auch solche Sachen wie, es gibt keine Pflicht, sich auszuweisen, um zur Wahl zu gehen, da langt sich, glaube ich, in Deutschland auch jeder an den Kopf oder in Europa.
In den USA haben Reden von Präsident Trump und Außenminister Rubio höchst unterschiedliche Reaktionen ausgelöst. Die US-Regierung plant, in Zusammenarbeit mit der deutschen Bundesregierung eine Konferenz in Deutschland abzuhalten, die sich dem Kampf gegen den Linksextremismus verschreiben soll. Wir haben dazu eine Einschätzung erfragt bei unserem Kontrafunk-Kollegen Colin McMahon. Vielen Dank, Colin.
Danke, Andreas.
Sie hören Kontrafunk aktuell. Aus Kindertagen weiß man, allen Leuten recht getan ist Sauerkraut mit Lebertran. In den vergangenen Jahren scheint sich die Menschheit in immer kleinere Gruppen von Wehleidigen und Dauerbeleidigten getrennt zu haben, die immer vehementer Beachtung und Berücksichtigung ihres besonders schweren Schicksals einfordern. Blonde Brillenträgerinnen mit einer Glutenunverträglichkeit befinden sich genauso auf den Barrikaden wie einbeinige Triathleten mit Blasenschwäche und Rosenkohlallergie. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat jetzt entschieden, dass die Schweiz dem besonderen Ernährungsverhalten von Häftlingen mit Hang zum veganen Essen Rechnung tragen muss. Stefan Milius kommentiert.
Irgendwo im Berg aus Gemüse und Tofu müssen sich Restanzen tierischen Ursprungs versteckt haben. Dem Mann, der in Genf in Untersuchungshaft saß, fiel das auf. Auch einem anderen Häftling in Lausanne wurde etwas serviert, das einst gelebt hat, oder zumindest das Extrakt eines Lebewesens. Woraus die Menüs genau bestanden, ist nicht überliefert. Ebenso wenig gibt es Angaben zum Nährwert und den Kalorien. Aber sicher ist, 2 Schweizer Knastbrüder, beide eingefleischte Veganer, wurden während ihres Aufenthalts hinter Gittern gelegentlich mit nicht restlos veganem Essen behelligt. Worauf sie beschlossen, vor Gericht zu ziehen, und zwar durch alle Instanzen. Die letzte davon, das Bundesgericht, schmetterte die Klage ab. Nicht, weil es kein Herz für Veganer hatte, sondern aus formalen Gründen. Es ging gar nicht erst auf das Trauma der Häftlinge ein. Es ist aber längst kein Problem mehr, wenn das höchste Gericht der Schweiz Nein sagt. Dann zieht man eben einfach weiter. Es findet sich immer ein europäisches Gericht, das in der Not hilft. In diesem Fall war es der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, kurz EGMR, in Straßburg. Dieser urteilte, hier gehe es nicht um eine Frage der Geschmacksknospen, sondern der Ethik. Veganismus fällt unter den Schutz der Gedanken- und Gewissensfreiheit der Europäischen Menschenrechtskonvention. Die offizielle Schweiz wurde zu 26.000 Euro Schmerzensgeld und Verfahrenskosten verknurrt. Das ruiniert das Land zwar nicht, aber verbunden mit dem Urteil war die klare Ansage, verfüttert den Veganern in euren Gefängnissen künftig gefälligst rein pflanzliche Erzeugnisse. Beim nächsten Mal wird es sonst richtig teuer. Ob die Richter in Straßburg mit dem schriftlichen Urteil auch gleich ein veganes Kochbuch in die Schweiz lieferten, ist nicht bekannt. Dass europäische Richter den Menüplan für Schweizer Gefängnisse bestimmen, das klingt wie eine lustige Posse, ist aber in Wahrheit ein Beispiel für eine allgemeine und beunruhigende Entwicklung. Die direkte Demokratie der Schweiz wird auf diese Weise immer wieder unterlaufen. Unvergessen der Triumph der sogenannten Klimaseniorinnen, denen dasselbe Gericht vor 2 Jahren Recht gab. Sie hat moniert, die Schweiz tue zu wenig gegen den Klimawandel und ältere Damen litten besonders unter der steigenden Hitze. Der EGMR erteilte der Schweizer Politik den Auftrag, unverzüglich stärkere Maßnahmen gegen die globale Erwärmung zu ergreifen, weil es ja bekanntlich in Zürich und Bern kühler wird, wenn man in Basel einige Bäume pflanzt. Denken wir es mal zu Ende. Am 1. August werden wieder quer durchs Land Festredner zum Nationalfeiertag das Hohelied von Unabhängigkeit und Souveränität anstimmen. Die Schallplatte hat aber einige Kratzer. Was Parlament und Volk bestimmen, das kann jederzeit von einer europäischen Instanz ausgehebelt werden. Dass die Schweiz nicht Mitglied der Europäischen Union ist, hilft ihr dabei wenig. Schließlich hat sie die Menschenrechtskonvention mit unterzeichnet. Wobei damals niemand ahnen konnte, dass eines Tages Probleme auftreten in Form von veganen Kriminellen und Damen nach den Wechseljahren. Die Spiele sind eröffnet. Was könnte man sonst noch alles unter Menschenrechte verbuchen? Das bedingungslose Grundeinkommen? Den Eintrag eines dritten Geschlechts? Das Recht, am Montag auszuschlafen? Dass die Urteile europäischer Gerichtshöfe meist wenig zu tun haben mit dem gesunden Menschenverstand, ist sattsam bekannt. Weit tragischer ist die Passivität der Schweizer Politik. Im Fall der erwähnten Klimaseniorinnen gab es Ansätze von sanftem Widerstand gegen das Verdikt, aber in aller Regel kuschen Regierung und Parlament, wenn Straßburg bellt. Statt die Souveränität des Landes zu schützen, holt man sich lieber den Applaus internationaler Menschenrechtsschützer ab. Die Lösung? Recht einfach. Phase 1: Urteile wie das des EGMR nicht umsetzen, sie schlicht ignorieren. Denn sie verletzen immer mal wieder den Volkswillen und der muss heilig bleiben. Phase 2: Die Menschenrechtskonvention aufkündigen. Was in der Schweizer Verfassung seit 1848 steht, garantiert Menschenwürde und Rechtsstaatlichkeit bestens, das muss dem Land kein Straßburger Richter erklären. Das alles wird natürlich nicht geschehen. Viel wahrscheinlicher ist es, dass in Schweizer Gefängnissen sicherheitshalber bald nur noch Sterneköche eingesetzt werden, um den Bedürfnissen der Insassen gerecht zu werden. Aus den alten Eidgenossen, die einst als Söldner für fremde Heere Angst und Schrecken verbreitet haben, ist ein Land geworden, das sich vor einem Tadel aus Europa fürchtet.
Stefan Milius kommentierte. Wir sind am Ende unserer heutigen Sendung angelangt, die wir traditionell für Hinweise auf andere Angebote unseres Programmes nutzen. Heute allerdings möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass in den kommenden 3 Wochen unser Live-Abendjournal 18.20 entfällt und stattdessen um 18 Uhr eine Wiederholung von Kontrafunk aktuell und um 19 Uhr jeweils eine Überraschungssendung ausgestrahlt werden. Es könnte sein, ein neues Interview, mal Musik, mal ein Stück aus unserem Programmarchiv. Mitte August jedenfalls meldet sich die Redaktion von 18.20 dann wieder. Ich darf mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und Treue bedanken. Und wenn Sie uns finanziell unterstützen wollen, auf der Startseite unseres Internetauftrittes www.kontrafunk.radio finden Sie den Button Unterstützen und dort alle notwendigen Informationen schon jetzt. Vielen Dank dafür. In der Hoffnung, dass Sie uns gewogen bleiben, wünsche ich uns allen ein herzliches Auf Wiederhören. Ihr Andreas Peter.